Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und seit anderthalb Jahren sammle ich in den inzwischen 47 Folgen von meinem Podcast Geschichten von Menschen, die mit der Diagnose Parkinson leben, entweder als Selbstbetroffene oder als Angehörige. Und dabei liegt mein Fokus stets auf dem positiven Umgang mit der Erkrankung, ohne jedoch die Hürden und Probleme, die Parkinson für jeden von uns mit sich bringt, zu verharmlosen. Die Lebensgeschichten, die ich höre, sind so vielfältig, wie nur das Leben sie schreiben kann. Mein heutiger Gast ist Jürgen Kotterer. Er hat viele alternative Heilmethoden ausprobiert und für sich Qigong als seine persönlich beste Methode entdeckt, die Erkrankung in sein Leben zu integrieren. Und das mit einem ganz besonderen Erfolg. Wir sprechen über seine Erfahrung mit Xineng Qigong und darüber, wie Bewusstseinsarbeit und Routinen uns helfen können, zu innerer Ruhe und Akzeptanz zu finden. Freu dich auf eine neue, sehr besondere Folge mit einem beeindruckenden Mann. Hallo und herzlich willkommen, Jürgen. Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast dabei bist.
Hallo, ich bin auch froh, dass du mich eingeladen hast, Katrin. Und ich denke, das macht sicher riesigen Spaß, diesen Podcast mit dir zu machen.
Ja, wunderbar, genau. Man hört schon, du kommst nicht aus Münster, so wie ich, sondern ein Stückchen weiter weg, genau. Aber das Positive ist ja auch bei so einem Podcast, dass man das auch über Entfernung hinweg machen kann oder aufnehmen kann. Und wir beide kennen uns über den Frank Michler. Der hat dich empfohlen, hat gesagt, der Jürgen muss unbedingt auch in deinen Podcast. Und er hat dich damals beschrieben als einer von den jungen Wilden. Da können wir ja vielleicht gleich noch was zu sagen. Wir hatten schon vorab gesprochen und du hast einen ganz besonderen Weg auch mit deiner Erkrankung, den ich sehr spannend finde und wo wir gleich noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Aber zuerst möchte ich ganz gerne wissen von dir, worüber hast du denn heute schon gelacht?
Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Wir saßen heute Morgen wieder mal am Frühstückstisch. Ich hatte ein frisches T-Shirt angezogen und wir saßen kaum am Frühstückstisch, sagt meine Frau zu mir, du hast schon wieder einen Fleck auf dem T-Shirt. Das ist so, da bin ich so ein bisschen Spezialist dafür.
Ist ja immer schön, wenn einen die Partner noch darauf hinweisen. Jürgen, wenn wir mal so ein bisschen ins Thema direkt einsteigen, dein Weg mit Parkinson ist ein ganz anderer als den, was die allermeisten Menschen mit der Diagnose haben. Vielleicht starten wir mal damit, wie du die Diagnose bekommen hast. Es war im Jahr 2012, wenn ich da richtig liege. Und du hast sie an deinem Geburtstag erhalten.
Ja, das ist korrekt. Ich habe mir einen Termin an meinem Geburtstag ausgemacht, weil ich an dem Tag immer Urlaub habe und nicht gearbeitet habe. Und der Neurologe hat mir die Diagnose eröffnet, dann hat auf seinen Bogen geschaut und hat gesehen, dass ich Geburtstag habe. Und es war ihm furchtbar peinlich, dass er mir an dem Tag die Diagnose gibt. Für mich war es ja gar nicht so schlimm, weil ich habe mir eigentlich dann im Nachhinein gesagt, ich bin ja selbst schuld. Warum mache ich auch an meinem Geburtstag einen Termin beim Neurologen, wo klar ist, dass es um die Diagnose geht.
Ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, ob es den richtigen Tag gibt, weil man so eine Diagnose bekommen möchte, ne? Keine Ahnung. Also von daher ist es wahrscheinlich nie der richtige oder der falsche Tag. Hast du das geahnt oder hat dich das überrascht?
Es hat mich jetzt wirklich überrascht. Ich habe ja meine Symptome gesehen, also mein Hauptsymptom ist der Tremor. Ich hatte im Vorfeld schon 3 Jahre Tremor im Bein, dann hat der Tremor in der Hand angefangen. Ich habe genau beobachtet, was für Untersuchungen in der Klinik gemacht worden sind. Ich habe mich ja selbst auch ein bisschen eingelesen, geguckt, was bedeutet die Untersuchung. Und von dem her hatte ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es in diese Richtung geht.
Ja, okay, also bist du nicht so aus allen Wolken gefallen?
Nicht direkt. Es hat so ein bisschen gedauert, bis dann so diese Wirkung der Diagnose wirklich eingesetzt hat und ich es dann wirklich so realisiert habe, was das Ganze im Laufe meiner nächsten Lebensjahre bedeuten kann.
Ja, genau, das kann ich nachvollziehen. Das ging mir damals auch so. Du bist dann auch so wie auf dem normalen Weg erstmal auf Medikamente eingestellt worden, aber du hast schnell gemerkt, dass es dir mit den Medikamenten noch schlechter ging als ohne. Wie hat sich denn das bei dir geäußert?
Ja, die Hauptproblematik bei den Medikamenten war, dass bei mir sehr schnell durch die Agonisten extreme Schlafstörungen eingesetzt haben und parallel eine extreme Tagesmüdigkeit eingetreten ist. Und ja, durch diese Schlafstörungen, also zum Teil war das pro Nacht noch 2 Stunden, die ich geschlafen habe. Das hatte natürlich dann auch enorme Auswirkungen auf sowohl auf meine Psyche als natürlich dann auch auf das physische Befinden. Mein Tremor ist eigentlich eher stärker geworden, anstatt dass er schwächer wurde durch die Medikamente. Mhm. Ich hatte dann durch die Medikamente, denke ich mal, auch extreme Muskelverspannungen, Krämpfe in den Beinen bekommen und auch das Gefühl, dass ich eigentlich immer langsamer werde. Also eigentlich sind Symptome hinzugekommen, die man als Parkinson-Symptome ansehen kann, wo ich aber das Gefühl gehabt habe, das kam nur durch die Medikamente.
Das hast du vorher nicht gehabt sozusagen dann, diese Symptome?
Die hatte ich vorher gar nicht. Ich hatte, also gefühlt, von mir gefühlt hatte ich nur den Tremor. Der Neurologe selbst hat bei der Untersuchung auch einen Rigor festgestellt, aber ich selbst habe es für mich nicht gespürt. Mhm.
Das ist natürlich schon ungewöhnlich, obwohl ich glaube, es geht doch durchaus einigen so, dass man gerade am Anfang mit den Medikamenten, wenn man eingestellt wird, dann doch schon deutlich die Nebenwirkungen spürt. Und das ist ja auch nicht zu vernachlässigen, dass da viele Nebenwirkungen natürlich bei sind. Ne? Wirkung hast du nie ohne Nebenwirkungen auch. Und das ist natürlich auch bei jedem anders. Wie lange hast du dann, sage ich mal, das mit den Medikamenten so ausprobiert? Hast du nochmal gewechselt? Bist du nochmal irgendwie auf ein anderes Medikament gegangen?
Also Medikament habe ich insgesamt 4 Jahre lang genommen. Mhm. Habe dabei 3 verschiedene Agonisten ausprobiert. Ich habe L-Dopa ausprobiert. Ich habe PKMZ, also Amantadin, ausprobiert. Das Ganze in verschiedenen Kombinationen. Aber es war ja von meinem Schlafverhalten eigentlich immer das Gleiche. Ich habe vom Schlafverhalten immer genau gleich reagiert.
Okay, also das ist durchaus 4 Jahre auf verschiedenen Wege probiert, ne, die richtige Einstellung für dich zu finden. Und du hast dann irgendwann für dich die Entscheidung getroffen, die Medikamente radikal abzusetzen. Also ich will noch deutlich betonen, dass wir das niemandem raten, weil das tatsächlich auch, ne, zu lebensbedrohlichen Zuständen führen kann. Aber mir ist auch in meinem Podcast immer wichtig, auch die persönlichen und individuellen Geschichten so darzustellen. Und für dich war das so dein Weg und deine Entscheidung. Ich würde dich nochmal gerne so an diesem Moment abholen wollen, wo du dich entschieden hast, ich lasse das jetzt. Was war denn da so wirklich der Ausgangspunkt, wo du sagtest, das geht jetzt nicht mehr? Also das ist ja schon eine einsame Entscheidung gewesen für dich auch, ne? Und du hast ja auch alleine durchgezogen. Und was war denn da so der Scheidepunkt, wo du sagtest, so jetzt, ich lasse das jetzt?
Ja, das war alles sehr schwierig. Das war auch so eine ganz kurzfristige Entscheidung. Die hatte ich eigentlich über Nacht getroffen, die Entscheidung in einer meiner schlaflosen Nächte. Und habe die dann eigentlich auch gleich realisiert, ohne den Arzt zu informieren. Ich habe auch meine Frau nicht informiert. Ja, die musste etwa 3 Tage warten, bis ich es ihr gesagt habe. Der Scheidepunkt war eigentlich das, dass ich mich psychisch so labil gefühlt habe und so schlecht gefühlt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mal ohne Medikamente ausprobieren, ob sich da mein psychischer Zustand nicht wieder deutlich verbessert. Das war so der Knackpunkt für mich, der ganze psychische.
Also der Leidensdruck Bereich war einfach sehr hoch, ne, für dich, ja. Okay. Ja. Wie war denn das damals, nach 4 Jahren plötzlich die Medikamente abzusetzen und ohne Medikamente zu sein?
Ja, wie war das am Anfang? Es sind ziemlich heftige Entzugserscheinungen eingetreten. Eigentlich so der Tremor, das Zittern und so ist deutlich stärker geworden. Ich habe 3 Nächte am Stück fast gar nicht geschlafen. Und wenn ich dann mal eingeschlafen bin, dann hatte ich dann wirklich so Erscheinungen, die schon ins Schlafwandlerische gingen. Also ich bin dann irgendwann nachts aufgewacht und bin im Wohnzimmer gestanden, habe mich an einem Stuhl festgehalten. Wie ich dahin kam, kann ich nicht nachvollziehen. Also es waren da wirklich sehr extreme Erscheinungen, die wahrscheinlich ja durchaus gefährlich werden können. Ich wusste ein klein wenig, was auf mich zukommt, weil ich hatte bei einem Medikamentenwechsel von Pramipexol auf einen anderen Agonisten auch schon mal radikal von einem Tag auf den anderen das Pramipexol weggelassen und bin auf das andere umgestiegen und hatte da auch schon mal 3 Tage heftigste Entzugserscheinungen. Von dem her wusste ich etwa, was auf mich zukommt. Ja. Und die Situation, die ging etwa so 5 Tage und dann ist von den Entzugserscheinungen langsam besser geworden. Also der Tremor selbst ist erstmal geblieben, wie ich ihn gehabt habe. Da war ja weder mit Medikamenten noch ohne Medikamente war der immer gleich stark gewesen. Und die Schlafstörungen und die Tagesmüdigkeit, die haben im Laufe der Zeit nachgelassen. Ich kann es jetzt nicht mal genau spezifizieren, wie lang der Zeitraum war, aber es ist nach und nach ist das besser geworden. Und auch die Erscheinung wie Rigor, Verlangsamung sind im Laufe der Zeit immer besser geworden.
Okay, also die Symptome, die du eigentlich erst mit den Medikamenten bekommen hast, haben sich dann durchaus wieder für dich zurückgebildet.
Sie haben sich nicht ganz zurückgebildet, aber so ein sehr großer Teil, also alles Weitere, was ich dann erreicht habe, denke ich, hängt dann eher wieder mit meinem anderen Weg zusammen, den ich beschritten habe über Qigong.
Ja, und jeder hat seinen eigenen Parkinson, jeder hat seine eigene Verlaufsform, jeder empfindet es auch anders und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, gut auf sich selber zu hören und auf sich selber zu achten. Das ist ja auch so dein Credo. Du hast es gerade schon anklingen lassen und das finde ich sehr, sehr spannend bei dir. Du hast verschiedene Heilmethoden ausprobiert und hast dich dann für Qigong als wirksamste Methode entschieden oder die hast du für dich entdeckt. Und du praktizierst sogar eine ganz spezielle Form. Ich kann das gar nicht aussprechen, das musst du gleich machen. Wie bist denn du überhaupt darauf gekommen, Qigong auszuprobieren? Oder was hast du überhaupt ausprobiert alles?
Als allererstes hatte ich Qigong ausprobiert. Das war das allererste, was ich gemacht habe. Diese besondere Form nennt sich Xineng Qigong. Und die hatte ich kennengelernt 2014. Wir haben damals über die Selbsthilfe Jung und Parkinson, zu den Gründungsmitgliedern ich auch zähle, einen Online-Kurs organisiert mit einer Qigong-Lehrerin und die hat uns online in dieser Technik unterrichtet. Mein Hauptproblem damals war, ich habe den Kurs gemacht, ich habe auch immer wieder Qigong praktiziert, aber nicht so regelmäßig und konsequent, wie ich es später angefangen habe. Ja, was habe ich noch probiert? Ich habe Reiki ausprobiert, dann gibt es noch eine Technik, die heißt Theta Healing, habe ich ausprobiert. Ich habe viel Literatur gelesen über Quantenheilung, über Quantentheorie, alle Themen, die sich irgendwo um die Thematik Selbstheilung drehen. Viel mit Literatur beschäftigt und teilweise auch mit Kursen.
Das finde ich total interessant, weil ich mich da auch mal mit beschäftige, weil es da auch tatsächlich spannende Informationen gibt und auch tatsächlich eine Wissenschaft, die sich damit schon beschäftigt, ne? Auch wirklich dieses Thema Selbstheilung und Kraft der Gedanken. Und es gibt ja auch nicht umsonst diesen Placebo-Effekt, der ja auch in der Wissenschaft sehr deutlich zeigt, dass auch Menschen, die ein Medikament nicht bekommen, Wirkung haben können, einfach weil sie daran glauben. Und ich glaube, dass das auch eine viel, viel größere Kraft hat, als wir oft denken oder als die meisten denken. Deswegen finde ich das total interessant, dass du gesagt hast, ich gehe da jetzt einfach mal meinen eigenen Weg. Ich versuche mal, was für mich möglich ist. Aber wenn wir nochmal auf Qigong kommen, was ist denn das genau für jemand, der sagt Qigong, keine Ahnung, was ist das für eine Methode? Und was ist dann Xineng Qigong sozusagen im Besonderen?
Also generell, Qigong zählt in China als Bestandteil zur traditionell chinesischen Medizin. Der Sinn von Qigong ist die Erhaltung eigentlich der physischen, also der psychischen Gesundheit und die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Das ist so ganz kurz umschrieben. Qigong. Die spezielle Form, die ich praktiziere, das Xineng Qigong, zählt jetzt nicht zu den ganz althergebrachten Qigong-Formen, die schon tausende von Jahren alt sind, sondern das ist eine sehr neue Qigong-Form, die in den 1980er Jahren erst entwickelt wurde. Das war der Dr. Pang, der das entwickelt hat. Der ist sowohl Schulmediziner als auch TCM-Mediziner, also der hat beide medizinischen Formen studiert. Und er hat von Kindesbeine an bei 18 verschiedenen Qigong-Großmeistern Qigong erlernt. Und er hat dann im Prinzip sein Wissen über Qigong, über traditionelle Medizin, über Schulmedizin gebündelt und hat es in dieser Qigong-Form niedergelegt.
Ah ja, und vielleicht für jemanden, der jetzt sagt, ich weiß gar nicht, was Qigong ist, das sind bestimmte Arten von Bewegung oder wie würdest du das beschreiben?
Bei Xineng Qigong, also in der ersten Stufe, ist es überwiegend eine bewegte Übung. Es gibt aber auch Qigong-Übungen, die komplett statisch sind, wo man einfach nur ganz ruhig dasteht und nur mit dem Bewusstsein arbeitet. Aber in Xineng Qigong, so in der ersten Stufe, also gerade für Anfänger, werden die bewegten Qigong-Formen präferiert, weil das einfach deutlich einfacher zu praktizieren ist.
Und das sind eher langsame Bewegungen, ne? Also ich habe auch mal in der Reha habe ich mal einen Qigong-Kurs ausprobiert und das waren sehr langsame, fließende Bewegungen, die wir da gemacht haben, die mir geholfen haben, zur Ruhe zu kommen. Dann. Das wurde da als Entspannungsmethode praktiziert und manch einer sagt ja, ich kann mit Traumreisen nichts anfangen oder mit Muskelentspannung nach Jakobsen und da fand ich, das war eine schöne Alternative auch zu sagen, Qigong ist einfach Entspannung durch Bewegung Aber es kommt ja auch das Mentale dazu, ne?
Es ist, ja, wie du sagst, es kommt noch das Mentale dazu. Also es ist bei den Übungen nicht nur die Bewegung, sondern es ist auch eine Bewusstseinsarbeit, die da mit praktiziert wird, die dann auch in den Kursen im Prinzip versucht wird zu vermitteln, was mache ich während der Bewegung mit meinem Bewusstsein, auf was fokussiere ich mich.
Genau, der Fokus, das ist immer wichtig. Und wenn wir jetzt auf Parkinson und Xineng Qigong kommen, welche positiven Effekte hatten das für dich, vielleicht auch aus deiner Sicht? Was hatte das bei dir für positive Effekte?
Zuerst mal ist für mich so der wichtigste Effekt überhaupt von solchen Techniken, ist eigentlich so die Erlangung einer inneren Ausgeglichenheit. Also so im Vordergrund bei den Techniken sollte zuerst mal die ganze mentale Seite stehen, weil ich denke, wenn man auf der mentalen Ebene nicht stabil ist, dann kann ich so meine Lebenssituation auch nicht wirklich akzeptieren, also sprich, ich kann auch meine Krankheit nicht akzeptieren. Und das ist so der primäre Fokus, denke ich, den man erreichen muss, die mentale Ausgeglichenheit. Und wenn man dann in der Lage ist, auch seine Krankheit zu akzeptieren, dann, denke ich, kann man im nächsten Schritt auch die Selbstheilungskräfte aktivieren und auch auf der physischen Seite was erreichen.
Und genau, das hört sich wunderbar an für mich, so diese innere Ausgeglichenheit. Und ich glaube, für viele ist es ganz schwer zu erreichen, eingeschlossen mich. Ich versuche das auch öfter, aber im laufenden Alterswahnsinn ist das immer schwierig. Wie machst du das denn? Wie praktizierst du denn für dich Qigong jetzt in deinem Alltag, wenn du mal einen ganz normalen Tag beschreibst?
So ein ganz normaler Alltag. Vom Grund auf versuche ich gleich nach der Frühstückszeit so die erste Runde Qigong-Praxis einzulegen. Und da praktiziere ich dann so eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde Qigong, je nachdem, was für Übungen ich gerade mache. Und die zweite Runde Qigong, die mache ich in der Regel nach Mittagsessenszeit. Da ist dann eher so ein bisschen eine meditative Übung, die ich mache. Und die letzte Runde Qigong, das mache ich nicht unbedingt zwingend jeden Tag, aber ich denke mal so 4 bis 5 Mal in der Woche, nehme ich abends um 21 Uhr an einer Online-Gruppe teil und das ist dann eine richtig gehende Qigong-Meditation, also eine tiefgreifende Meditation.
Mhm. Toll, also das heißt, du nimmst dir tatsächlich 2 bis 3 Mal am Tag Zeit für Qigong und für die mentale Arbeit dann dazu.
Aber vielleicht, um auch kein falsches Bild entstehen zu lassen, ich mache nicht nur Qigong.
Okay, dann bin ich ja beruhigt.
Ich fahre auch fast jeden Tag noch etwa 40 bis 50 Minuten auf dem Radergometer.
Okay.
Und mache mindestens einmal in der Woche noch Tai Chi.
Ja.
Also, dass auch eigentlich so die körperliche Ebene bei mir nicht zu kurz kommt.
Ja.
Weil ich denke, man sollte sich da auch nicht nur auf eins stürzen und sagen, ich fokussiere mich jetzt ganz auf so eine mentale Technik wie Qigong, sondern ich denke, die körperliche Betätigung, die sollte auch natürlich parallel vorhanden sein.
Genau, auf jeden Fall. Und da fällt mir gerade ein, du bist ja auch sehr aktiv bei unserer Aktivzeit, bei der Challenge, die wir gestartet haben zum Weltparkinson-Tag. Und ich habe, glaube ich, gesehen heute, du bist auf Platz 13 schon. Also es ist eine großartige Leistung. Habe ich dich zumindest entdeckt mit Qigong und Radergometer, dann bist du gut dabei. Und das ist natürlich toll, du kannst ganz viel Aktivzeit einbringen. Nicht nur, weil du selber aktiv bist, sondern weil du auch Kurse anbietest. Du bist ja auch einer von unseren Partnern, wo wir uns sehr darüber freuen, dass du uns da unterstützt und mit uns gemeinsam die Aktivzeit gestaltest und auch Menschen bei dir bei Kursen mitmachen können. Ne?
Ja, das ist, mir ist eigentlich ein Anliegen, nachdem ich für mich so positive Effekte aus dem Qigong herausziehen konnte, einfach auch diese Technik anderen Parkinson-Erkrankten nahezubringen. Und ich habe jetzt bisher schon 3 Online-Kurse für Parkinson-Erkrankte abgehalten, habe im Moment eine regelmäßige Gruppe, die sich immer montagabends trifft, die jetzt, das ist auch die Gruppe, die jetzt bei Aktivzeit mitmacht.
Ah, schön.
Und ja. Die praktiziert bei mir jetzt jeden Montag im Prinzip jeden Montagabend die Qigong-Übung, die wir gelernt haben. Das Ganze gebe ich für Parkinson-Erkrankte auch komplett kostenfrei, weil es mir einfach ein Bedürfnis ist, diese schöne Technik weiterzugeben.
Das ist ja toll, super. Genau, Jürgen, du hast 2018 deine Ausbildung als Qigong-Lehrer begonnen und bist ja jetzt, sage ich mal, dann seit 4 Jahren dabei. Wird man eigentlich mal fertig als Qigong-Lehrer oder ist das sowas, wo man laufend in so einem Lernprozess ist?
Von Grund auf ist mal ein laufender Lernprozess.
Okay.
Das Xineng Qigong besteht aus mehreren Stufen und ich habe die Lehrerausbildung für die Stufe 1 absolviert und ich könnte jetzt, wenn ich wollte, auch noch die Ausbildung für die Stufe 2, für die Stufe 3 absolvieren. Ist im Moment bei mir noch nicht in Planung, aber ich Ich habe zum Beispiel auch schon die Stufe 2 erlernt und kann die Stufe 2 praktizieren und werde auch irgendwann noch die Stufe 3 lernen, dass ich die praktizieren kann. Ob ich dann das als Lehrerausbildung noch weitermache, das steht in den Sternen.
Kann man ja auf sich zukommen lassen. Wie viele Stufen gibt es denn? Ist denn bei 3 Schluss oder geht es bis 200?
Nee, es gibt insgesamt 6 Stufen, okay. Aber in Deutschland kann man nur bis der Stufe 3 lernen und selbst in China wird die Stufe 4 bis 6 nur an sehr eingeweihten Personenkreisen unterrichtet. Okay. Also auch da kann das nicht einfach jeder erlernen, der das erlernen möchte.
Ja, ich glaube, dann ist man bei Stufe 6 wahrscheinlich in der Erleuchtung, ne?
Ja, im Prinzip ja. Im Prinzip ist, kann man sagen, derjenige, der es geschafft hat, die Stufe 6 zu praktizieren, der kommt dann in den Zustand der Erleuchtung, wie man es so schön in Asien ausdrückt. Es gibt es ja sowohl in China als auch in Indien. Über Yoga gibt es ja diese sogenannte Erleuchtung, gibt es ja auch. Und das sind dann die ganz hochpraktizierenden
Stufen. Wer weiß, Jürgen, ob du da noch landest. Wir werden es sehen.
Den Zustand muss man nicht unbedingt erreichen. Ich sage mal, für mich, mir reicht es aus. Das, was ich erreicht habe, ich lebe ohne Parkinson-Medikamente. Ich kann die Symptome, die ich habe, die immer wieder auftreten, kann ich so gut bewältigen. Also somit habe ich eigentlich meine Ziele erreicht.
Ja, toll. Das ist wirklich toll, wenn man das so sagen kann für sich. Ne? Was bedeutet dir das Unterrichten?
Es bedeutet mir eigentlich so eine gewisse Freude, wenn ich jemand diese Technik näher bringen kann. Vor allen Dingen bedeutet es für mich eine Freude, dass ich jetzt es auch geschafft habe, eine Gruppe zu haben. Das sind im Moment, ich glaube, 6 Leute, die regelmäßig zu meiner Montagsgruppe kommen, die an dieser Technik Gefallen gefunden haben. Und ich hoffe, dass ich die Gruppe noch erweitern kann, dass ich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre die Gruppe einfach größer wird und noch mehr Parkinson-Erkrankte regelmäßig an diesen Übungsabenden teilnehmen.
Genau. Wenn jetzt jemand spontan sagt, das finde ich total interessant, wie kann ich da mitmachen? Was würdest du da sagen?
Im Moment, sagen wir, besteht ja die Möglichkeit über Aktivzeit. Ich habe diese Gruppe, obwohl das ja eine Gruppe ist, die alle diesen Kurs schon gemacht habe ich absichtlich bei Aktivzeit reingestellt, dass einfach auch mal jemand reingucken kann, sich angucken kann, die Technik, um zu sehen, was ist das für eine Übung, wie funktioniert die Übung, versuchen kann mitzumachen. Und ich habe jetzt im Moment aus Aktivzeit eben schon 3 Personen, die mich dann angeschrieben haben und ihr Interesse bekundet haben, einen Kurs mitzumachen.
Naja, toll. Das heißt, die können einfach über Aktivzeit sich montags...
Also ich starte die Videokonferenz um 18.45 Uhr und mit der Übung beginnen wir meistens so gegen 19 Uhr. Also.
Ah, okay. Also montags 18.45 Uhr.
Genau.
Genau. Kann man sich einloggen, einfach unter www.aktivzeit.org schauen und dann findet man auf jeden Fall den Link. Sehr gut. Dann kann man sozusagen da reinschnuppern noch bis zum 11.06. Hast du denn auch von deinen Teilnehmern, die du jetzt gerade vielleicht auch von den Parkinson erkrankt, hast du da schon Erfahrungen und Erlebnisse, dass sie auch sagen, Mensch, uns hat das auch geholfen oder uns hat das auf die eine oder andere Art nach vorne gebracht?
Von den momentanen Teilnehmern habe ich die Rückmeldung, das sind 2, die auch stark unter Tremor leiden, die mir genau das berichten, was ich selbst 2014 erleben durfte in dem ersten Kurs, dass während der Übung der Tremor aufgehört hat. Und dass die dann komplett während der Übung nachgelassen hat. Oftmals dann hinterher noch so ein bisschen Nachklang, eine Viertelstunde, 20 Minuten, und dann geht es wieder langsam los mit dem Tremor. Aber auch Rigor-Patienten haben mir schon erzählt, dass sie während der Übung so das Gefühl haben, es geht ihnen deutlich besser. Mhm. Was natürlich das Problem ist, eine längerfristige Effekt kann man natürlich nur erreichen, wenn man durch ganz regelmäßig und ganz konsequent übt.
Okay.
Da reicht es natürlich nicht aus zu sagen, ich mache es einmal am Montagabend die Gruppe mit, sondern da muss man natürlich wirklich ganz konsequent.
Das ist das Wichtige, ne? Also wirklich sich Routinen anzueignen und die dann auch durchzuhalten. Das ist ja immer das, wo der innere Schweinehund manchmal was anderes will. Genau. Was ich ein spannendes Thema finde, wo ich mit dir nochmal drüber sprechen will, ist, dass es ja vielen Menschen mit Parkinson so geht, dass sie sich überwiegend auf Medikamente verlassen, aber auch die Eigenverantwortung vernachlässigen. Vielleicht auch nicht nur am Anfang, sondern auch im weiteren Verlauf. Und gerade Symptome der Erkrankung wie Bewegungsstörungen oder Depressionen tragen ja auch dazu bei, dass man vielleicht auch das Gefühl hat, ich kann nicht mehr so viel und ich werde träger in allem. Was wären so dein Gedanke? Wie können wir dann einen Weg rausfinden?
Ja, das ist natürlich ganz schwierig, weil unsere Schulmedizin natürlich sich sehr wenig bis gar nicht um die mentale Ebene kümmert. Mhm. Und generell ist nämlich so, die erste Anlaufstelle, die ist der Arzt, von dem man sich so in der Regel sehr wertvolle Tipps mit dem Umgang der Erkrankung erhofft. Und vom Arzt gibt es in der Regel halt nur 2 Wege. Es ist der medikamentöse Weg und als zweites natürlich die schulmedizinisch üblichen therapeutischen Wege wie Ergotherapie, Physiotherapie, die ja durchaus ihre Berechtigung haben. Aber es kommt halt nichts, was in den mentalen Bereich reingeht. Das fehlt irgendwo bei uns in der Schulmedizin. Und da kommt dann natürlich der Punkt, dass die Eigenverantwortung des Einzelnen natürlich sehr wichtig ist, um sich natürlich nach anderen ergänzenden Methoden zu erkundigen. Also ich sage jetzt auch ganz gezielt ergänzende Methode. Auch Zinengchigong ist eine ergänzende Methode zur Schulmedizin. Es ist keine Methode, die die Schulmedizin ersetzt.
Genau, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ich glaube, dieses Verständnis auch, dass es, dass alles so seine Berechtigung hat, die Schulmedizin natürlich, aber auch, dass alternative Heilmethoden auch gleichberechtigt auch vermittelt werden und Menschen darüber informiert werden, das kommt tatsächlich noch zu kurz. Und das glaube ich auch, dass da, es gibt so viele Möglichkeiten, noch alternativ vielleicht auch Symptome zu behandeln und zu verbessern. Aber wenn man als Patient das gar nicht weiß, oder sich nicht auf den Weg macht oder vielleicht auch das finanziell ein Thema ist, weil das muss man in der Regel ja auch selber bezahlen, vieles, ne? Ob das jetzt Heilpraktiker sind, ne? Oder eben solche Ausbildung, wie du gemacht hast. Das ist schon nicht so einfach, aber deswegen ist das ein schönes, schöne Anregung jetzt mit dir auch das Gespräch, dass wir das auch so ein bisschen weitergeben, auch wirklich die Augen und Ohren offen zu halten nach anderen Möglichkeiten der Therapie, eben ergänzenden Therapiemöglichkeiten, um vielleicht auch zu schauen, dass man Medikamente nicht zu schnell steigern muss, ne? Oder auch vielleicht auch Erleichterung für Nebenwirkungssymptome oder sowas hat, ne?
Ja, gerade in dem Bereich, die Erleichterung der Nebenwirkungen ist ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich, bei so einer Methode. Eine ganz wichtige Rolle sehe ich von der Selbsthilfe.
Ja.
Das wäre so die Einrichtung, die, sagen wir, die Miterkrankten ein bisschen mehr auf solche Methode aufmerksam machen sollte.
Ja, und vielleicht auch Angebote dafür schaffen, ne, um Sachen einfach mal auszuprobieren. Weil meistens geht es ja auch darum, so ein bisschen auszuprobieren, was ist denn für mich hilfreich. Ne? Der eine sagt, Qigong ist großartig, der nächste sagt, nee, für mich ist es Yoga. Ich kenne viele, die sagen, Yoga ist für mich der Weg. Ne? Oder andere sagen, Mensch, meine Ernährungsumstellung hat mich total nach vorne gebracht. Also auch das sind so Dinge, die man, über die man einfach informiert sein muss und ja, wo es dann, wo man für sich auch so seinen Weg finden kann. Deswegen geben wir das mal so als Impuls weiter hier, ne? Einfach mal schauen, die Ohren und Augen offen halten, was es noch so gibt. Aber wenn wir nochmal bei dir bleiben, wie gelingt es dir denn, dich tatsächlich zu motivieren und deine tägliche Routine aufrechtzuerhalten? Wenn du sagst, du machst 2 bis 3 Mal pro Tag Qigong, gibt es auch einen Tag, wo du denkst, mein Gott, heute mache ich gar nichts, oder ziehst du das wirklich durch?
Die Motivation ist eigentlich sehr einfach. Ich denke einfach immer an die Zeit zurück. Ja. Als ich die reine medikamentöse Therapie gemacht habe, wie es mir damals psychisch, physisch doch sehr schlecht ging. Und das ist für mich eigentlich schon Motivation genug, meine tägliche Routine durchzuziehen. Natürlich, es gibt auch mal Tage ohne Qigong, insbesondere wenn wir zusammen in Urlaub sind, weil sich da einfach vielleicht gar nicht die Möglichkeit bietet, das irgendwo zu praktizieren. Aber sobald ich die Möglichkeit sehe, dann auch im Urlaub, dann kann es durchaus auch sein bei gutem Wetter. Ich stelle mich irgendwo in den Park auf die Wiese und mache dort mein Qigong, weil im Hotelzimmer es einfach schlecht realisierbar ist.
Toll, einfach rausgehen damit, genau, und mitnehmen.
Ja, ja, und die zweite ganz wichtige Motivation bei mir ist meine Frau, die seit 19 Jahren an MS erkrankt ist. Und da sage ich mir, je länger ich es schaffe, dass ich fit bin, desto länger kann ich meine Frau gut unterstützen. Ja. Das ist für mich die wichtigste Motivation.
Und ich glaube, das ist so wichtig, genau diese Motivation zu haben und zu finden und für sich wirklich abzuspeichern, weil dann fällt es einem auch leicht, seine Routine aufrechtzuerhalten. Kannst du nochmal sagen, also nimmst du überhaupt noch Medikamente oder arbeitest du wirklich nur komplett ohne Medikamente und mit Qigong? Und Radergometer und Tai Chi natürlich.
Ganz ohne Medikamente arbeite ich nicht. Ich arbeite ohne die herkömmlichen Medikamente. Ich nehme im Extremfall, wenn mein Tremor mal wirklich sehr stark wird, habe ich ein Cannabis-Spray vom Arzt verschrieben bekommen. Und das Cannabis-Spray hilft mir im Schnitt so binnen von 20 bis 25 Minuten, dass der Tremor nachlässt. Aber auch das versuche ich möglichst selten einzusetzen.
Okay, und ansonsten nimmst du tatsächlich nichts an Medikamenten, also sag ich mal an schulmedizinischen Sachen?
An schulmedizinischen Sachen nichts. Ich bin nicht komplett symptomfrei. Ich habe durchaus weiterhin immer wieder meinen Tremor. Also in Stresssituationen, also Ausnahmesituationen. Oder ich bin bei meinem Neurologe, sitze im Wartezimmer. Dann geht immer mein Tremor los. Im Verhältnis sogar sehr stark.
Und das ist ja verrückt.
Im normalen Alltagsleben habe ich die weitestgehend im Griff, sodass ich den Tremor ganz selten spüre. Wenn ich meiner Frau die Hand auf den Arm lege, meine Frau spürt es immer, die sagt immer, es geht immer ein Motor in meiner Hand. Einfach so, ich kann damit ganz gut leben. Ich würde es deswegen keine Medikamente nehmen, weil ich habe die Situation einfach akzeptiert, dass ich in besonderen Situationen anfange zu zittern. Aber in der Regel, der Hauptteil des Tages, bin ich weitestgehend frei vom Tremor. Deswegen, ich definiere das Thema Heilung auch nicht so, dass ich sage, eine Heilung ist für mich dann, wenn ich den Zustand erreicht habe, bevor ich Parkinson bekommen habe, sondern für mich ist das Thema Heilung an sich schon dann eine Heilung, wenn ich in einem Zustand bin, wo ich sage, ich kann die Situation, die jetzt für mich besteht, akzeptieren.
Ja, das ist ein anderer Blick, ne? Das finde ich sehr spannend, ja. Ja, danke schön dafür. Du hast es gerade schon anklingen lassen. Deine Frau ist seit 19 Jahren an MS erkrankt. Das ist ja auch eine ebenso schwerwiegende neurologische Erkrankung wie Parkinson. Man könnte ja jetzt meinen, jetzt denkt man, um Gottes Willen, jetzt haben wir auch noch zweimal so einen Schicksalsschlag hier bekommen in der Familie. Aber ich glaube, ihr beide geht da anders mit um. Und da würde mich nochmal interessieren, wie macht ihr das? Wie lebt ihr das? Oder wie lebt ihr mit den Erkrankungen als Paar? Und wie ist euer Familienleben so?
Ja gut, generell versuchen wir natürlich immer gegenseitig zu stützen und uns auch immer gegenseitig zu motivieren, dass man einfach den Kopf nicht hängen lässt. Und was uns eigentlich ganz wichtig ist, dass wir uns nicht aus dem alltäglichen Leben zurückziehen, dass wir weiterhin offen unser Leben führen, unsere Kontakte pflegen, weiterhin regelmäßig Urlaube machen, also nicht irgendwo in der Abgeschiedenheit uns zurückziehen.
Ja, genau. Also einfach im Leben bleiben, ne? Das ist immer so, dass was ich auch bei vielen raushöre in meinen Interviews, dass es so wichtig ist, eben nicht sich zurückzuziehen, nicht zu sagen, ich mache nichts mehr, ich gehe nicht mehr raus, sondern sagen jetzt gerade, ne, jetzt einfach noch im Leben bleiben, genau. Und das hört sich immer für Außenstehende manchmal so schwierig an, wenn man sagt, was hast du gewonnen durch deine Erkrankung oder was haben wir da Positives, was können wir da Positives raussehen, dass wir Parkinson und MS haben? Habt ihr da was, wo ihr sagt, das ist für uns auch ein Gewinn?
Ja, was wir vor allen Dingen haben, dass wir uns trotz unserer Diagnose nie selbst aus der Auge verloren habe. Also man hört ja wirklich oft, dass gerade Ehen auseinandergehen, wenn irgendein Ehepartner irgendeine Diagnose kriegt von einer chronischen Erkrankung. Und ja, bei uns ist es eigentlich eher so, dass uns die zwei Diagnose eher noch enger zusammengebracht haben.
Ja, toll, schön. Und das ist eben nicht selbstverständlich, ne? Das ist es nicht. Und ich finde es ein großes Geschenk, wenn man so einen Partner hat. Ich bin auch so dankbar dafür, dass ich einen Partner habe, der eben auch mir damals wirklich im ersten Moment, wo ich mit der Diagnose um die Ecke kam, der hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, Katrin, wir bleiben zusammen, wir schaffen das zusammen. Und das war für mich so wertvoll, diese zwei Sätze von ihm zu hören, in dem Moment, ne, wo ich selber so neben mir stand und wo wir beide Tränen in den Augen hatten. Und das ist, ja, das ist ein Geschenk, sehe ich auch so, ja. So, bevor wir jetzt ganz emotional werden, sind wir allerdings auch schon am Ende unseres Gespräches. Und ich frage ja immer zum Schluss, das ist mir immer wichtig, was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben? So als Qigong-Lebensweisheiten oder auch einfach Jürgen-Lebensweisheiten.
Keine Qigong-Lebensweisheit, aber was ich mitgeben mag, ist eigentlich für jeden, es gibt in jeder Lebenssituation irgendjemanden, dem es besser geht. Und es gibt auch irgendjemanden, dem es schlechter geht. Und wir sehen es einfach als sinnvoll an, sich mit dem zu vergleichen, dem es schlechter geht. Das macht einen nämlich dankbarer und glücklicher.
Genau. Ganz oft schauen wir Menschen ja immer nach, wer hat es besser, wer hat mehr. Ne? Ja, wenn man so hinter die Fassaden guckt bei ganz vielen Menschen, dann weiß man auch, dass es nicht immer überall rosig ist und dass jeder auch sein Päckchen zu tragen hat, ob es eine Krankheit ist oder eine andere Lebenskrise. Ne? Von daher, ja, danke schön, Jürgen, für deine vielen guten Impulse. Ich nehme da jetzt ganz viel von mit und ich komme auf jeden Fall jetzt mal irgendeinen Montag zu dir, zu Qigong. Ich muss das unbedingt ausprobieren. Ich finde das ganz spannend. Genau. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Inspirationen heute und ja, bis demnächst bei Qigong.
Ich danke dir, Katrin, dass du mich eingeladen hast für den Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, dich demnächst am Montagabend begrüßen zu dürfen.
So machen wir das. Bis bald, Jürgen.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Ja, Jürgens Weg ist ein sehr besonderer Und ich will noch einmal ausdrücklich betonen, dass weder Jürgen noch ich empfehlen, Medikamente ohne ärztliche Rücksprache einfach so abzusetzen. Aber Jürgens Geschichte und sein Weg mit Qigong zeigen, dass wir mit Überzeugung und Konsequenz viel erreichen können. Ich glaube wirklich, dass wir alle unseren eigenen Weg finden können, genau das zu erreichen, was Jürgen beschreibt. Auch mit Parkinson in einen Zustand zu kommen, den wir akzeptieren können, in einen Zustand der inneren Ruhe und des Vertrauens. Ja, ich glaube, wir alle wissen, dass Stress, Angst und Ärger unsere Parkinson-Symptome verstärken kann, wohingegen wir auch alle die Tage kennen, wo wir mehr bei uns sind und es uns besser geht. Unsere Selbstheilungskräfte sollten wir nicht unterschätzen. Und damit will ich definitiv nicht vorgeben, dass wir uns selbst von Parkinson heilen können. Aber ich glaube, wir können in einen Zustand kommen, in dem wir uns heil und gesund fühlen, trotz und mit Parkinson. Ob das mit Qigong funktioniert oder mit Meditation, mit Yoga oder einer Ernährungsumstellung, das kann nur jeder und jede von uns selbst herausfinden. Wir alle kennen vermutlich den Gedanken, nächste Woche fange ich damit an, nächsten Monat oder nächstes Jahr. Aber die Wahrheit ist, wir können nur heute starten, denn das Morgen bleibt immer Morgen und somit unerreichbar. Lasst uns doch mal schauen, wie wir uns heute ausrichten wollen und wohin wir heute unseren Fokus lenken. Ich wünsche dir und mir und uns viel Erfolg dabei. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.